Ich bin ja auch gesichtsblind zum Beispiel. Das heißt, ich kann Menschen in der Regel nicht wiedererkennen. Und sobald sie aus ihrem Umfeld raus sind, schon gar nicht.
Wie lange müsste ich jetzt rausgehen, damit du mich neu begrüßt? Wenn ich jetzt
kommt drauf, wenn du mich umziehst, nur eine Minute. Ach. Also ich gehe manchmal zum Buffet auf großen Veranstaltungen und gehe von dem Tisch weg. Erstens sehe ich den Tisch, erkenne ich nicht wieder, wo ich hergekommen bin, von welchem Tisch. Und zweitens erkenne ich die Leute nicht wieder, wenn ich die nicht kannte.
Der Schauspieler Kai Wiesinger und seine Gesichtsblindheit. Spannend, aber für ihn oft ein Problem, weil die Leute ihn für arrogant halten, wenn er grußlos an ihnen vorbeiläuft. Kai Wiesinger, Schauspieler, Regisseur und Autor. Gemeinsam mit seiner Frau Bettina Zimmermann glänzt er in Serien wie Der Lack ist ab oder Bei aller Liebe. Jetzt hat er einen klugen Roman geschrieben und er beschäftigt sich intensiv mit Männergesundheit. Die Vorsorgemuffel sollen sich endlich besser um sich kümmern. Und so hat dann auch der Testosteronspiegel in unser Gespräch gefunden. Hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Kai Wiesinger.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Kai Wiesinger ist mein Gast. Herzlich willkommen, Kai. Freue mich sehr.
Danke, Jörg. Danke, dass ich da sein darf.
Wir haben uns ein bisschen schlecht abgesprochen, was die Klamotte angeht. Beide Rollkragenpullover, yeah, deiner dunkelblau, meiner schwarz.
Ich glaube, das sehen die Zuschauer.
Ja, ist ein bisschen der Jahreszeit
Der Erkältung und Jahreszeit.
Passt schon.
Kann man mal machen.
Ja, da du ein bisschen angeschlagen bist, nehme ich an, du hast heute Morgen keine 59 Liegestützen gemacht.
Nee, mache ich auch nicht mehr. Ich mache es jetzt gerade wirklich 2 Tage nicht, aber ich mache jetzt auch nur noch 20 jeden Morgen. Oh. Aber ich mache es immer direkt nach dem Aufstehen.
Das war doch aber mal der Plan, so viele Liegestützen, wie du ja, Jahre
genau.
alt bist.
Genau, aber das habe ich, als ich 57 wurde, eben gemacht und war da untrainiert und habe gleich 57 gemacht und die letzten 3, merkte ich schon, taten richtig weh und dann war ich bei der Physiotherapeutin, die hat sich kaputt gelacht und sagt, das ist auch echt dusselig.
Machst doch in 2 Etappen, also in 2 Sätzen.
Ja, so. Ich komme jetzt auch, ich mache am Tag, über den Tag verteilt rund 100. Aha. Und mache, aber ich fange immer, wenn ich aufstehe, ja, vor dem Zähneputzen mache ich als allererstes 20 Liegestütze und dann so ein paar so Dreh- und Dehnübungen.
Ja.
Und dann starte ich in den Tag.
Ja, ist das nicht ein bisschen ein heftiger Start? Nein.
Also ich schlafe sowieso ja so wahnsinnig ungern, dass ich sehr, sehr glücklich bin in dem Moment, wo ich aufstehe. Dann denke ich, so, jetzt kann ich auch sofort
loslegen. Das ist ein Satz, der hat mich wirklich schwer beschäftigt. Dazu gesagt, du schläfst ungern. Also dass man manchmal schlecht zum Schlafen kommt oder dass auch Dinge so schön sein können, dass man vielleicht das Schlafen aufschiebt. Das kenne ich ja. Aber dass man wirklich ungern schläft.
Ja, ich finde das so langweilig. Ich finde das, ja, ich mache immer so gerne Sachen und finde, wenn man dann nur so liegt. Ich, aus Vernunftsgründen sage ich mir auch mal, komm, jetzt sei pfiffig, leg dich so hin wie alle anderen auch und ja, versuch, dass du schläfst. Aber ich, wenn ich wach werde nachts, dann gucke ich immer auf die Uhr und dann ist es irgendwie 1 oder 3, dann denke ich, oh shit, noch 3 Stunden und sobald ich wach bin und es ist in der Nähe von 6 Uhr, stehe ich auf.
Okay, also richtige Pflicht für dich, das Schlafen und nicht...
Ja, total. Ja. Also wenn es ohne Schlaf ginge, würde ich es ohne machen.
Aha. Dabei bist du doch ein Experte für den Verfall des männlichen Körpers ab einem gewissen Alter, 40, 50 und yeah, folgende. Und da ist der Schlaf doch sicher auch eine Komponente, um dem Verfall ein bisschen
total
entgegenzuwirken.
Das ärgert mich auch so, dass ich weiß, ich würde mir was Gutes tun, wenn ich gerne und mehr schlafen würde.
Ja.
Aber ich komme auch inzwischen auf wirklich gut, also ich tracke den Schlaf jetzt auch, dass ich immer auf gut über 6 Stunden komme, das versuche ich wirklich immer hinzukriegen. Aber ich muss halt sehr viel Sport machen, um so müde zu werden, weil ich keinen Alkohol mehr trinke, sonst habe ich das, früher habe ich das oft mit Alkohol kompensiert und habe halt so viel Rotwein getrunken, bis ich müde wurde.
Ja, okay.
Und das mache ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, weil es einfach Schwachsinn ist.
Aha.
Aber ich muss halt viel Sport machen, dass ich diese... Im Kopf kann es ja sein, dass ich müde werde, aber ich merke, mein Körper, der will nicht liegen. Der will immer was machen und ich werde dann so wie nervös und muss aufstehen und wieder was machen.
Aber jetzt leistest du doch vor allem dann auch Kopfarbeit.
Ja.
Du schreibst Bücher, Drehbücher, überlegst dir neue Projekte oder arbeitest an bestehenden Projekten weiter. Da kommt der Körper ja auch nicht wirklich in Schwung. Heißt das, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt, machst du dann bewusst Pause und sagst, hier steht ein Trampolin, da mache ich was oder die nächsten Liegestütze oder so?
Genau, also ich hatte, früher hatte ich einen Boxsack bei mir im Büro hängen, da habe ich immer da drauf gehauen. Ich bin sehr viel geschwommen, das ging dann in Corona-Zeiten halt mit diesen, ging das unter, da hatte ich dann keine Lust mehr, als man sich immer so Slots buchen musste.
Ja.
Wir wohnen direkt am Wald, deswegen gehe ich immer zwischendurch laufen, also sobald ich irgendwie so merke, ich komme nicht so klar voran beim Denken und Schreiben, dann gehe ich laufen.
Ja.
Aber ich sitze zum Beispiel gar nicht mehr beim Schreiben, sondern habe mir den Schreibtisch jetzt hochgefahren, habe mir so einen gebaut, den ich so, und jetzt steht er schon seit ein paar Monaten oben. Mhm. Und für mich ist, wenn ich ins Büro gehe, selbstverständlich, dass ich stehe.
Ja.
Ich versuche halt immer zu laufen, so viel es geht.
Aber du hast kein Laufband unter dem Schreibtisch.
Nee, das wäre ja die nächste Stufe. Das gibt's, ist aber auch cool.
Ja, ist klar. Ja.
Weil dieses dauernde Bewegen ist einfach total gesund. Und ich merke, mein Nacken zum Beispiel, habe ich früher, jetzt bin ich ja durch die Lesereise so viel im Auto.
Ja.
Und ich habe früher immer so Nackenverspannung gekriegt. Mhm. Und seitdem ich nicht mehr sitze, ist es nicht mehr. Ja. Und ich bewege mich einfach dauernd, das ist gut.
Und seit du nicht mehr so viel Liegestütze machst, natürlich.
Ja gut, also die an einem Stück Nacken. Untrainiert. Ja. Ja, das ist natürlich doof.
Ja, ja, genau. Jetzt hast du 2019 kam das, glaube ich, raus, ein Buch geschrieben, Der Lack ist ab. Hieß so wie deine, wie die schöne Serie, die du mit deiner Frau Bettina Zimmermann gemeinsam gemacht hast. In diesem Buch hast du schon noch den Alkohol ein bisschen gelobt und zu deinem Leben zugehörig erklärt. Hast du gesagt, absolut. Genuss muss sein, da gehört mal ein Gläschen dazu. Jetzt wirklich gar nichts mehr?
Nee, gar nichts mehr. Seit Januar letzten Jahr, also jetzt 2 Jahre im Januar. Keinen einzigen Tropfen. Ich bin immer in allem, was ich mache, bin ich extrem konsequent, mache das dann richtig und ich vermisse es überhaupt nicht. Ich bin super froh, dass ich nicht mehr diese, man schläft ja dann auch einfach schlechter. Und man hat ja immer, ich hatte immer diesen Punkt, wo ich wusste, davon kann ich gut einschlafen. Und das ist aber doch, ist auch Schwachsinn. Also ich habe einfach genug getrunken in meinem Leben und ich brauche das nicht mehr.
Ja. Und wenn ihr jetzt eingeladen seid, jetzt kommen dann die Feiertage oder.
Ja, ich glaube, es wird in der Gesellschaft inzwischen immer mehr akzeptiert, dass man nichts trinkt. Ja. Ist ja absurd, wie verfügbar Alkohol überall ist und wie schädlich das für alle ist. Also es ist ja wirklich dramatisch. Aber es ist natürlich schwer. Ich bin etwas weniger gesellschaftsfähig, weil ich einfach vielen Gesprächen nicht mehr folgen kann, wenn die anderen trinken.
Stimmt,
das
tatsächlich,
interessiert
ne?
mich einfach
nicht. Es wird schneller langweilig.
Es wird schnell langweilig
sagen. Und
ich habe einfach überhaupt keine Lust auf so ein oberflächliches Gelaber. Mhm. Das ist nicht meins. Ich habe viele wunderbare Jahre mit Alkohol auf vielen Partys gehabt und habe herrlich gefeiert und habe das sehr genossen.
Ja.
Aber ich kenne auch jede Kloschüssel, kann ich von der Umarmung sagen, welcher Hersteller das ist. Und die Zeiten sind jetzt einfach vorbei.
Macht Bettina mit? Ist das ein Gemeinschaftsprojekt? Oder?
Bettina hat nie Alkohol. Okay, also die trinkt mal einen ganz kleinen Schluck, aber die hat im Grunde nie getrunken.
Dann ist ja eh gut. Wir können nachher vielleicht über dieses Thema, es ist nämlich wirklich ein interessantes Thema, das du da beackert hast. Männergesundheit.
Ich
habe es vorhin jetzt flapsig gesagt, der Verfall des männlichen Körpers ab 40, 50. Können wir nachher nochmal drüber reden, was man unbedingt auch tun sollte.
Unbedingt,
als
gerne.
Mann. Ja. Die medizinischen Themen interessieren dich, glaube ich, seit deiner Zivildienstzeit. Ja. Ne? Du warst Rettungssanitäter?
Ich war Rettungssanitäter. Also ich habe bei der Bundeswehr verweigert. Ich kam 4 Tage nach dem Abi, war ich in der Kaserne von Achim und habe dann dort verstanden, dass das nicht irgendwie ein Spaß ist. Man rennt mit dem G3 durch den Wald und joggt eigentlich nur, sondern in Ballistik wurde so erklärt, wo die Kugel landet in einem russischen Helm. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich ja alles gar nicht und habe dann verweigert und hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit beim Roten Kreuz. Mhm. Damals als Rettungssanitäter habe irrsinnig viel gelernt und sehr viel gesehen, sehr viel über das Leben und über die Menschen gelernt.
Ja.
Und das war, und mich hat das alles sehr fasziniert und ich hatte aber kein gutes Abi. Mhm. Also ich hätte wahrscheinlich lange auf so einen Studienplatz warten müssen und ich habe es mir damals auch gar nicht zugetraut, weil ich dachte, da muss man so viel Chemie und dann
sagen.
Und dann dachte ich, dass ich kann das nicht so. Und dann war es aber auch nach diesen fast 2 Jahren Zivildienst, war auch wieder klar, ich hatte ja vorher schon so privat Schauspielunterricht, dass ich ja eigentlich Schauspieler werden wollte. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht.
Dann haben wir einen Berufswunsch schon mal, also eigentlich 2, ne? Schauspieler, Arzt und als Junge Heinz Sielmann.
Genau.
Also Tierfotograf.
Ja, ja.
Du hast so richtig Fotofallen gebaut.
Ja, ja, ja. Also ich war Jahre in der Dunkelkammer im Grunde genommen und habe wirklich mit meinem Freund Christoph, mit meinem Nachbarn, wir haben zusammen im Zelt gepennt und Fallen gebaut, alles Mögliche, wie du damals noch mit Fernauslöser, mit so einem, mit so einer Pumpe, also wie über Luftdruck sozusagen wurde das dann ausgelöst, da gab es ja überhaupt keinen Funk. Und haben tolle Bilder als Kinder schon gemacht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Und irgendwann, weiß ich nicht, schwenkte das dann über und wurde eben also ganz ausschlaggebend eben durch ein Erlebnis zum Schauspiel hingetrieben und war dann von dem Tag auch passé, das Thema.
Dein drittes Buch ist jetzt erschienen, dein erster Roman.
Yeah.
Wenn ich es richtig weiß, hattest du bei deinem ersten Buch Grippe, beim zweiten Corona.
Und bei ersten eine Lungenentzündung.
Bist du da Lungenentzündung? Bist du da gut durchgekommen jetzt beim Romanschreiben?
Hast ja gut recherchiert. Ja, da bin ich gesund durchgekommen. Die Erkältung habe ich erst auf der Lesereise, ganz praktisch.
Ja, es ist ein interessantes Buch, weil bei dir kann man in allem, was du machst, kann man immer so ein bisschen den echten Kai suchen. Ist ja total reizvoll bei den Serien, die ihr gemacht habt, der Luck is Up oder jetzt auch bei Aller Liebe, das ist eine YouTube-Serie. Du spielst dann halt mit deiner Frau, mit Bettina zusammen und man fragt sich natürlich ständig, sind die wirklich so? Diskutieren die wirklich über die Socken im Bett oder über Männer und Technik? Yeah. Und so. Ist immer schön eigentlich, so ein doppelter Boden, der da so eingezogen ist.
Ja, das reizt uns ja auch beide. Das macht einfach Spaß, weil wir versuchen eben Geschichten so zu erzählen, dass jeder Zuschauer, Zuschauerin sich so abgeholt fühlt, dass man immer, dass die Menschen den Eindruck haben, genau so ist es bei mir. Und das macht, also wir kriegen halt solche Reaktionen und das macht einen auch sehr glücklich, dass man merkt, man macht denen nichts vor oder behauptet irgendwas.
Dann ist die Frage dann auch nicht doof in deinen Ohren, wenn man sagt, wie viel Kai und Bettina stecken da denn dann drin? Seid ihr so?
Oder? Nein, wir sind nicht genau so. Wir sind vielleicht ein bisschen ähnlich manchmal. Und ich schreibe das ja auch so, dass es uns wirklich liegt. Ja. Also, dass man das wirklich sich mundgerecht macht. Und das, also ich schreibe es wirklich sehr, sehr, sehr präzise. Das ist nie improvisiert, sondern immer so geschrieben, weil ich das ganz wichtig finde. Humor entsteht für mich aus dem Timing und den kriegst du ganz selten zufällig so gut hin, dass es so dem entspricht, was wir mögen. Aber trotzdem sind wir natürlich wie durch eine Lupe einerseits, wird der Finger auf irgendwelche Wunden gelegt und das wird dann aber auch vergrößert. Mhm. Und ich recherchiere immer und versuche eine Allgemeingültigkeit in allem zu finden, dass ich auch weiß, ich hole da viele Menschen ab und erzähle nicht nur irgendetwas, was jetzt bei uns so ist, was echt keinen interessiert, was bei anderen Menschen nicht so ist, sondern ich versuche immer alle abzuholen.
Ja, ist schon cool. Ihr macht das so halt so ein bisschen greller, ne? Was so in vielen Beziehungen
so ist. Ja, so ein bisschen überdeutlich. Ja. Im Grunde genommen ist es ja sehr nah an Loriot, was der gemacht hat. Ne? Du hast zwei Leute und der Witz lebt eigentlich immer in den Augen des Nicht-Erzählen, Nicht-Sprechenden, sodass ich immer versuche, eigentlich meine Lieblingseinstellung ist immer eine Zweier, dass du beide eigentlich gleichzeitig im Bild siehst, dass du immer siehst, der eine erzählt was über uns im Zweifel und im Blick des anderen siehst du, das ist nicht meine Wahrheit, das ist nur deine.
Mhm. Interessant, dass du sagst, Humor muss ganz präzise sein, das Timing, weil es wirkt unheimlich spontan und improvisiert eigentlich. Yeah. Aber vor kurzem hat es auch Christoph Maria Herbst hat es auch gesagt, bei dem neuen Stromberg-Film hat gesagt, es ist vielleicht 0,03% improvisiert und alles andere ist wirklich geschrieben.
Ja, genau, so ist bei uns auch.
Das ist eine große Kunst, das dann genau so dann auch zu bringen.
Natürlich, aber da sind wir auch, also Bettina und ich, ein super eingespieltes Team. Wir kennen uns einfach so gut und haben eben ein gleiches Timing, was total wichtig ist. Und es gibt ja auch andere Schauspieler, die mag man vielleicht auch total gern, aber es harmoniert vom Timing einfach irgendwie nicht, ne? Weil jeder ja so sein eigenes Ding hat. So, ne? Und das funktioniert bei uns sehr gut.
Ich traue mich einfach, alle Fragen zu fragen, bei denen man manchmal befürchtet, dass der Gefragte dann sagt, ach je, lass doch mal. Aber ist es manchmal schwierig, wenn man vielleicht gerade in der echten Beziehung ein Thema hat, sei es miteinander oder mit den Kindern oder mit was weiß ich, und dann geht man in diese Arbeit und setzt sich da in dieses Bett und guckt in die Kameras und fängt dann an zu spielen. Nimmt man da manchmal was mit rein oder ist das eben auch die Professionalität, dass man sagt, nee, kein Alltag von...
Du meinst, das ist jetzt das gleiche Problem bei uns im echten
Leben? Nee, nicht das gleiche, sondern...
Dass wir gerade Streit hätten
genau und jetzt sowas. Lustig spielen müssen. Genau, ja. So ein Wechsel, dass der manchmal vielleicht schwer fällt.
Also wir haben noch nie, ich kann mich an keine Situation erinnern, dass wir irgendwie gerade eine Missstimmung zwischen uns beiden im echten Leben gehabt hätten und dann vor der Kamera waren, weil glücklicherweise sehr, sehr wenig Missstimmung zwischen uns
ist. Das wäre jetzt die Frage gewesen.
Ja, nee. Also das habe ich noch nie so empfunden, dass man dachte, wir finden uns eigentlich gerade doof und jetzt müssen wir aber hier so tun, als ob wir uns nett finden.
Nee. Cool. Also das ist dieser interessante doppelte Boden, wenn ihr zusammen spielt. Und in deinem Roman Zurück zu ihr, da gibt es einen Jan, keinen Kai, aber ich habe mal versucht, so ein paar Ähnlichkeiten auch zu finden. Jan ist Fotograf, also das, was du auch hättest werden können. Yeah. Er hat, glaube ich, auch Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht. Er wäre auch gern Arzt geworden. Ist in Hannover groß geworden wie du. Und
ich habe in München studiert.
Ich hatte noch ein paar Sachen. Und er bezeichnet sich als hypersensibel.
Yeah. Yeah.
Und das hast du irgendwo mal erzählt. Ja. Was bitte heißt hypersensibel sein?
Das heißt, dass du mehr Dinge wahrnimmst, als man normalerweise tut, was positive und negative Auswirkungen hat. Also Schauspieler per se sind eigentlich, die meisten schätze ich mal, sind ähnlich wie ich, dass man eher wie ein Schwamm ist, dass man sowieso alles aufsaugt und nichts verdrängt. So bin ich zumindest. Und ich habe leider ich kann drei Gespräche gleichzeitig verfolgen. Also wir können uns unterhalten und ich kriege leider auch mit, was links und rechts von uns gesprochen wird und kann das im Grunde genommen nicht ausschalten. Das heißt, ich kann, während wir uns unterhalten, da dazu reden und könnte denen genau sagen, nee, so ist es nicht, und da sagen, ach, wie schön für Sie. Weil ich das alles höre. Oder ich fahre mit 200 über die Autobahn und sehe jeden Fuchs, wer da rumfliegt, ob es ein Graureiher ist oder ein Bussard. Ich erkenne die alle, ich sehe die alle, ich weiß alle Autos um mich rum und ich kann viele Menschen auf den Haufen nicht ertragen, weil dann ist ganz schnell meine Reiz, ich bin so reizüberflutet mit so vielen Eindrücken, dass ich ganz oft für mich, wenn viele um mich rum sind, eine Auszeit brauche und da einmal rausgehen muss, um einfach Stille zu haben.
Also da fehlt ein Filter? Oder?
Ich glaube, so ungefähr ist das, dass man einfach mehr ungefiltert in sich reinlässt, als nötig ist oder als gesund oder gut wäre.
Jetzt gibt's ja dann im Leben immer so einen Punkt, wo man das merkt und vielleicht auch merkt, dass andere das offensichtlich nicht so haben. Also dass man sich da unterscheidet.
Yeah.
Gab's da bei dir in deiner Kindheit oder Jugend so einen Punkt, wo du dachtest, ey, irgendwie?
Nicht bewusst. Also ich meine, es ist jetzt bei uns, Bettina ist zum Beispiel jemand, die kann sich total fokussieren. Die ist, also ich kann es beim Drehen auch, ne? Wenn die Klappe geschlagen wird, dann bin ich zu 100% mir zwar, wobei, nee, da ist es auch wieder anders. Also Bettina zum Beispiel, die kann, wenn die eine Nachricht auf dem Handy liest, dann kannst du 5-mal mit ihr sprechen, die hört dich nicht, weil sie so
ganz in der Nachricht
ist. Die ist ganz in dieser Nachricht. Ja. Das ist natürlich beneidenswert. Das bin ich überhaupt nicht. Ich sehe beim Drehen zum Beispiel, wenn wir jetzt die Szene hätten und wir beide spielen jetzt miteinander und da hinten macht irgendeiner so eine kleine Mini-Bewegung mit dem Finger, dann sehe ich das und weiß, das ist der Beleuchter, und frage mich aber, während wir normal weiterspielen, soll ich ein bisschen nach links, damit ich ins Licht komme? Soll die Kamera ein bisschen mehr nach rechts, damit sie rübergeht? Oder soll oben, ne? Und all diese Dinge, die nehme ich halt die ganze Zeit zu dem wahr, dass wir das normal miteinander reden.
Ist aber natürlich jetzt in diesem professionellen Umfeld auch dem geschuldet, dass du halt meistens Regisseur, Produzent, Schauspieler und Autor bist und dann ohnehin wahrscheinlich eben auf allen Ebenen unterwegs bist. Und halt nicht nur, wärst du jetzt in Anführungszeichen nur Schauspieler, kannst du halt sagen, ich bleib ganz hier in dieser
Situation. Nee, aber das ist leider nicht so. Das habe ich vorher schon beobachtet an mir, dass ich das halt alles sehe und mache. Und kommt mir natürlich zugute, jetzt als Regisseur, wenn ich spiele und Regie führe, dann sehe ich schon alle, die zwischendurch Probleme haben, die kriege ich schon während ich spiele mit. Aber es ist natürlich auch für einen Schauspieler, hat es auch den Vorteil, du triffst jede Marke, du siehst alles, der mit dem Mikro, der ist mit seinem Boom gerade an der falschen Stelle, da kann ich dem helfen, indem ich mich ein bisschen nach da beuge und so weiter. Das kriege ich halt alles mit.
Hochspannend. Aber die Frage, ob du das irgendwann als Kind mal plötzlich bemerkst,
ist mir nicht gab's nicht. Ist mir nicht bewusst.
Man wächst da so.
Ja, es ist mein Normal. Ich bin ja auch gesichtsblind zum Beispiel. Das heißt, ich kann Menschen in der Regel nicht wiedererkennen und sobald sie aus ihrem Umfeld raus sind, schon gar nicht.
Wie lange müsste ich jetzt rausgehen, damit du mich neu begrüßt? Wenn ich jetzt
wenn du mich umziehst, nur eine Minute. Ich gehe manchmal zum Buffet auf großen Veranstaltungen und gehe von dem Tisch weg. Erstens sehe ich den Tisch, erkenne ich nicht wieder, wo ich hergekommen bin, von welchem Tisch. Und zweitens erkenne ich die Leute nicht wieder, wenn ich die nicht kannte.
Kann natürlich insofern blöd sein, weil die dann sagen, der Wiesinger ist super arrogant geworden.
Ich bin schon von Veranstaltungen weggegangen, weil es mir so unangenehm war, weil mich mehrere Menschen begrüßt haben und ich bei keinem wusste, wer es ist. Und das ist so unangenehm. Und deswegen sind 90% meiner Abende bestehen aus der Erklärung meiner Gesichtsblindheit. Weil jeder sagt, ach, das ist ja interessant und aha, komisch, kenne ich nicht. Und dann musst du es wieder und wieder erklären. Und dann ist eigentlich jeder Abend wieder andere. Ich erkläre nur, dass ich die Leute das nächste Mal eh nicht wieder erkenne.
Ja, das ist ja faszinierend.
Gehe ich nach Hause.
Ich dachte, Gesichtsblind, das sei so eher so ein flapsiger Spruch, dass man sagt, ich bin gesichtsblind. Weil man halt so viele Menschen trifft
Das hat auch nichts mit dem Beruf zu tun. Ja. Ich habe neulich auf einer Veranstaltung das zu jemandem auch gesagt und er sagte, der ich auch. Mhm. Und dann hat er mir, und das war der Erste, den ich getroffen habe, hat mir genau die Probleme, genau das Gefühl, was ich habe, hat nicht gesagt, ach faszinierend, sondern hat mir genau die Sache, und wir standen da, haben gesagt, ist das nicht kacke? Mhm. Weil du bist einfach immer nur angeschmiert.
Ja. Faszinierend. Und wenn wir jetzt schon bei Besonderheiten sind, Bettina, deine Frau nimmt Zahlen als Farben
wahr. Ja, ich kann überhaupt nicht rechnen und die kann aus jeder Zahl, egal wie groß, glaube ich, die Wurzel ziehen, sofort. Mhm. Und die nimmt Zahlen eben als Farben wahr. Also ich weiß jetzt nicht, welche Farben das sind, aber sie sagt dann sowas wie, ja, von 1 bis 10 ist meinetwegen Gelbtöne, dann geht es über in Orange und dann kommt Grün. Wahrscheinlich würde sie jetzt sagen, so ein Schwachsinn.
Ja, ja.
Bis dahin kann es ja nur blau sein.
Ja, ja.
So, das ist für sie selbstverständlich und sie dachte, jeden geht so.
Mhm.
Ich kann kaum 2 Zahlen unter 10 zusammenzählen, ohne richtig so nachdenken zu müssen. Und für sie ist das so. Es ist, finde ich, so faszinierend, wie unterschiedlich so Köpfe von ihnen sind.
Total. Aber das heißt auch im Praktischen, sie ist Finanzministerin.
Vollkommen. Sie sagt alles mit Geld. Die,
ja?
Ich frage beim Essen, wenn ich bezahle, dann frage ich kurz, wie viel ist 10% Trinkgeld? So, dass ich einfach immer, ich kriege das nicht raus.
Ja. Faszinierend.
Also, naja, ist ja nicht toll.
Nee, aber faszinierend. Sieh's mir nach. Wie du sagst, ne? Wie unterschiedlich die Köpfe funktionieren.
Yeah.
Cool. Also, wir haben hier einen Jan in deinem Roman, der ist eben auch so hochsensibel, hypersensibel, nimmt wahnsinnig viel wahr. Und er ist ein Mensch, der sein Leben überdenkt. Er ist 50 geworden. Überdenkt sein Leben und überlegt sich, ob er vielleicht seine Frau Svenja, mit der er 2 Kinder hat, nicht doch zugunsten von Anja, die er vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen hat, verlassen sollte, um nochmal ganz neu durchzustarten.
Yeah.
Also er stellt alles in Frage eigentlich, was ihn ausmacht. Und da wäre jetzt schon natürlich die Frage, wie kommt es zu dem Impuls selber mal gespürt? So ein dieses Ding, also, dass man sagt, wäre ich doch Arzt oder hätte ich nicht
Die Frage stelle ich mir oft.
Ja.
Also das stelle ich mir schon oft. Ganz kurz nur abschließend zu der Erklärung. Es gibt diese verschiedenen Punkte, die Parallelen zu meinem Leben sind, damit ich einfach in dieser ansonsten fiktionalen Geschichte so Anker hatte, dass ich einfach weiß, ich habe viele emotionale oder Location-Zustände, wo ich weiß, wovon ich spreche, ohne mir lange Gedanken machen zu müssen. Also wie sieht es in München da aus? Wie ist es in Hannover? Wie ist die Strecke? Wie fühlt sich das an und so, wenn ich so ticke? Ich finde das, oder für mich die auslösende Idee war, dass ich mich jetzt so lange durch Der Lack ist ab und Bei aller Liebe und eine Dokumentation früher über Ehepaare mit dieser Thematik auf humorvolle Weise auseinandergesetzt habe. Also lange Beziehungen, körperlicher Verfall, was passiert mit Liebespaar, die Kinder kriegen. Dass ich gemerkt habe, wir lachen da alle drüber und wir sind sehr dankbar über diese vielen Zuschriften von Menschen, die sagen, genauso ist es bei uns.
Mhm.
Aber jede dritte Ehe wird in Deutschland geschieden.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, siehst doch jetzt mal genau das Thema, in dem ich mich jetzt so gut auskenne, aus der anderen Perspektive, nämlich was passiert mit dir oder mit einem Menschen, der in ungefähr der Mitte seines Lebens sich fragt, wie das fast alle Menschen tun in der Mitte ihres Lebens, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg?
Mhm.
Und dann zu hinterfragen, ist das eigentlich das einzig für mich mögliche Leben oder hätte ich eine andere Abbiegung nehmen können? Hätte vielleicht eine ganz andere Familie. Wäre ich dann glücklicher? Wäre ich gar nicht glücklich? Das sind ja Fragen, die tauchen überall auf.
Ah, dieser Jan stellt ein paar schon heftige Fragen. Sagt dann, ich hätte dann vielleicht andere Kinder. Würde ich die genauso lieben wie meine echten Kinder? Jetzt, da kann man sich wunderbar, also man kann sich das natürlich auch überlegen mit seiner Familie oder mit seinem Leben. Das ist schon eine coole Reise, die man mit deinem Jan macht. Das ist ja wirklich eine Reise. Er versucht, sage ich mal, von München nach Hannover zu kommen. Da gibt es ein paar Irrungen und Wirrungen. Und ich sage natürlich, oder wir sagen natürlich auch nicht, wie es ausgeht, weil ein bisschen spannend ist dann natürlich auch.
Ne? Ja, das Ende ist sehr überraschend, glaube ich. Und für mich war das Tolle, als ich die ersten Lesungen hatte, dass ich erst dachte, Mensch, das werden mir vielleicht manche Frauen um die Ohren hauen, weil es so aus männlicher Perspektive geschrieben ist. Und dann kamen Frauen und sagten nach der Lesung, ich bin so fasziniert, dass dein Protagonist ein Mann ist. Ich dachte, so denken nur Frauen.
Mhm.
Und das finde ich so toll zu sehen. Man denkt, man ist da so unterschiedlich und tickt ganz anders. Und in echt ist das wahrscheinlich ganz vieles sehr, sehr ähnlich.
Mhm. Also es ist ein witziges Buch in Teilen. Es ist natürlich auch tragisch, einfach weil da jemand sein Leben auch so in Frage stellt.
Yeah.
spannendes Buch. Und danke. Du stellst da die Frage, du hast schon gesagt, du hast früher auch in Dokumentarfilmen beleuchtet. Ihr habt es in euren eher Comedy-artigen Produktionen dann beleuchtet. Was macht der Alltag mit der Liebe? Das ist ja so die große Frage, der wir uns ja fast alle stellen.
Das ist ja die Krux. Das ist ja die Krux, in der wir leben. Genau. Also das ist vor allen Dingen durch die. War das jetzt die Frage auch? Oder habe ich dich
zu früh unterbrochen? Nein, ich bin sehr gespannt, was deine Antwort ist. Was macht der Alltag mit der Liebe?
Ich glaube, er von sich aus ist immer geneigt, die Liebe zu zerstören. Mhm. Der Alltag ist, und das weiß ich seit meiner Doku, die ich damals, das ist schon viele Jahre her, für den NDR gedreht habe. Bei jedem Paar, ich habe mit 40 Paaren gesprochen, im Grunde genommen bei jedem Paar war genau das gleiche Thema, dass die Routine der Killer ist. Ja. Dass man nämlich anfängt, sich aneinander zu gewöhnen, von gewissen Dingen auszugehen. Der oder die ist sowieso da, die macht das immer so, der macht so, denkt sowieso nicht daran. Und irgendwann nimmt man den Partner, die Partnerin, nicht mehr als ein selbstständiges, eigenständiges Wesen da mit eigenen Wünschen und auch eigenen anderen Interessen, als man selber vielleicht hat. Und wenn man dann aufhört, miteinander im Gespräch zu bleiben und sich für den anderen zu interessieren, weil man denkt, ich kenne den ja eh, dann ist die Gefahr, glaube ich, ganz groß, dass man unter die Räder dieses Systems kommt, dass wir alle nur versuchen, in der Familie oder den Apparat am Laufen zu halten. Und uns, und das ist eben einer meiner Lieblingssätze zu Anfang des Buches, wo sie sagen, dass man wie all die anderen vermeintlich Glücklichen, die alles haben, nur einander nicht mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ein Risiko, dem wir alle ins Auge gucken, spätestens wenn wir eine Familie haben, dass wir sagen, so, der Apparat läuft und man gewöhnt sich dran und ist irgendwann drin und du gehst immer einkaufen, ich mache immer die Wäsche und hier ist der Schlüssel und da sind die Kinder und dann ist Geige und dann ist Fußball. Ja, genau. So, und irgendwann liegt man todmüde im Bett und nächsten Morgen fängt man wieder an und man denkt gar nicht mehr drüber nach, ob es das ist, was man eigentlich will.
Es gibt ja diesen Satz, Beziehung / Liebe ist Arbeit. Kannst du dem was abgewinnen? Also ist das damit gemeint, dass man sagt, man muss da immer weiter dran arbeiten, damit es irgendwie frisch bleibt?
Ja, ich finde Arbeit so ein doofes Wort. Also ich arbeite, mein Leben ist Arbeit und mein Privatleben, es ist alles eins. Ich habe nicht Work-Life-Balance. Ja? Ich empfinde nicht meine Arbeit als von meinem Freizeitleben getrennt, sondern ich liebe beides und es vermengt sich in unserem Fall ja total. Aber wenn man sagt, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten, hat das für mich was total Negatives, als ob es anstrengend wäre, den anderen wieder zu mögen oder Interesse für den anderen zu entwickeln.
Ja, das mögen nicht, aber den Raum dafür wieder zu schaffen.
Das ist ein guter Punkt. Oder? Ich glaube, wie soll man das sagen, der Mut gefordert, dass wir als Paar sagen, ich liebe euch Kinder über alles, aber trotzdem gehen wir heute Abend alleine aus. Oder wir gehen über ein Wochenende weg, wir besorgen einen Babysitter oder was auch immer. Wir nehmen uns die Zeit. Und das ist, glaube ich, die Riesengefahr, die ich auch in unserem Leben immer wieder sehe. Ja. Wir sind so beschäftigt. Jeder hat sein Ding zu tun. Und dass du vergisst, dir die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich gestehe auch erstens jeder für sich selber. Ich habe ja schon manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich joggen gehe, weil ich denke, in der Zeit könnte ich auch nochmal durchsaugen oder den Hund bürsten oder sonst was machen und mit dem Kind Hausaufgaben. Das ist ja, aber wenn ich doch nicht fit bin, weil ich nicht mal mehr joggen gehe, wie soll ich denn für die Kinder lang ein gesunder, fitter Vater sein? Mhm. Also dieses System im Flugzeug, nimm erst die Sauerstoffmaske für dich und dann hilf den anderen. Das, glaube ich, ist die Gefahr im Alltag, wenn man sich wirklich um seine Familie kümmert, dass man selber auf der Strecke bleibt.
Das ist tatsächlich schwierig, das Hamsterrad mal so, so anzuhalten, dass man für sich und dann auch für die Beziehung was machen kann. Für viele ist ja dann die Lösung zu sagen, nee, tut nicht mehr, man wechselt den Partner. Man kommt aber meistens wieder ins gleiche Fahrwasser, oder?
Ich glaube, und das weiß ich durch die Gespräche auch da, auch für das Buch, der Lack ist ab, da habe ich mit einer Sexualtherapeutin, mit Paartherapeuten und so weiter gesprochen. Also erstens, das Spannende ist ja der Hormoncocktail in dem Körper, der ist verdammt ähnlich, ob ich 20 bin und mich verliebe oder 80. Also das heißt, dieses Glücksgefühl, das kriegt man wieder. Das ist das Schöne. Das Doofe ist, nach einer gewissen Zeit, verfällt auch wieder dieser geile Cocktail hin zu einem Alltagscocktail. Und ich lande, und da gibt es von Andreas Dresen ja den schönen Film Halbe Treppe, den ich da immer gerne zitiere. Du kommst nach einer gewissen Zeit kommst du wieder an einen ähnlichen Punkt. Mhm. Und das heißt, das können wir uns beide jetzt nicht vorstellen, wenn wir uns jetzt hier heute verlieben und denken, so, diese Schmetterlinge im Bauch, die werden wir jetzt immer haben. Ja, nach, weiß ich nicht, so und so vielen Jahren, sind diese Schmetterlinge dann leider doch in der Regel verblichen. Mhm. Aber, oder nicht mehr so. Es gibt natürlich Ehen oder Beziehungen, die halten 50 Jahre und sind letztlich immer auf der sonnigeren Seite, sagen wir mal. Und andere, die haben das nicht. Aber ich glaube nicht daran, dass man nicht immer wieder in sehr ähnliche Situationen auch mit einem anderen Partnerin käme.
Jetzt haben wir, glaube ich, beide festgestellt. Ja, kein Problem. Ja, beide festgestellt, weil du hast Kinder, ich habe Kinder, bei mir sind es zwei Teenager-Kinder. Ich glaube, ein Sohn ist 10, bei dir der andere 16 oder so.
17 die haben wir gerade.
17 erreicht. Also schon noch jetzt volle Teenager-Programm und einer, der dann jetzt da auch so langsam einbiegt. Davor zwei Töchter, die sind jetzt schon aus dem Haus. Ja. Also bei euch ist ja auch eine unheimlich lange Zeitspanne, in der sich sehr, sehr viel um die Kinder dreht. Ja. Das hat natürlich zum einen vielleicht auch den Vorteil, dass man immer ein Gesprächsthema hat.
Ja.
Also man fällt nicht in so ein so, und was reden wir jetzt Ding. Nee. Aber trotzdem ist es natürlich da umso mehr die Aufgabe, sich selbst zu sehen und da zu bleiben. Ist euch immer gelungen oder habt ihr aus deinen Büchern lernen können?
Nein, ich habe viel sicherlich, was ich aus meinem privaten Leben gelernt habe, ist natürlich alles, was mein ganzes Leben bisher war, ist auch in die Bücher was eingeflossen, weil ich Erfahrungen oder Ideen und sonst was natürlich damit reinnehme. Aber es ist natürlich, du bist, wenn du vier Kinder hast in so unterschiedlichen Altersstufen, du bist halt immer mit allen Problemen und mit den guten und schlechten Seiten aus dem Leben von allen Vieren gleichzeitig konfrontiert. Das heißt, du hast nicht nur die Phase, wo du sagst, ach, jetzt können sie beide krabbeln und endlich brauchen wir keine Windel mehr, sondern du hast parallel jemanden, der Abi macht, so, ne, während du die Windel wechselst. Von daher sind wir ja schon sehr geübt und mit vielen Wassern gewaschen.
Und also diese Aufgabe, für sich selbst Zeit zu finden, für das Paar, für den Partner Zeit zu finden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Vor kurzem war die Schauspielerin Jule Ronstedt hier. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ich kenne ganz wenig, aber der Name sagt mir was.
Ja, wenn du ihr Gesicht sähst, würdest du sie vielleicht nicht erkennen. Ne?
Das sowieso. Das ich gucke zu wenig Filme. Genau. Ich gucke ja nur Sport. Ja, ja.
Wer früher stirbt, ist länger tot, war einer ihrer großen Kinoerfolge. Yeah. Und sie hat ein Buch geschrieben über Frauen in so ab Mitte 40 bis Anfang 60, die mit ganz vielen Veränderungen konfrontiert sind, weil dann die Kinder zum Beispiel aus dem Haus sind, weil sich der Hormoncocktail, den du angesprochen hast, dann ändert. Wie ist es denn für Männer? Du hast dich ja damit beschäftigt. Was haben wir denn so in der Lebensmitte für große Aufgaben?
Ich glaube, die Wechseljahre beim Mann, die sind nicht so publik oder werden nicht so viel in der Öffentlichkeit diskutiert bisher wie bei der Frau. Die sind aber durchaus vergleichbar. Man geht auch als Mann ja durch einen sich völlig verändernden Hormonhaushalt und man sagt immer so schön, ja, dann wirst du halt, kriegst du graue Haare und das ist doch sexy. Das ist nicht immer sexy, das findet auch nicht jedermann sexy und das ist vor allen Dingen nicht die einzige Veränderung, die der männliche Körper durchmacht. Ich finde im Moment zum Beispiel ein Thema, was völlig unterbelichtet ist, ist Testosteron. Man redet da nicht drüber, weil alle immer an Erektionsstörungen denken. Das ist auch ein Symptom. Aber es gibt zig andere Probleme, zum Beispiel so ein nachlassender Energiehaushalt, also dass man einfach sich insgesamt nicht mehr so fit fühlt wie früher, dass man depressiv wird oder Stimmungsschwankungen hat, dass man einen Bierbauch kriegt. Das sind alles Sachen, die werden durch Testosteron sehr stark mit beeinflusst.
Ja.
Deswegen bin ich immer so dafür, man sollte als Mann, genauso wie eine Frau zur Vorsorgeuntersuchung geht, man sollte unbedingt Darmspiegelung, Prostata und eben auch mal Testosteron checken lassen.
Also gutes Stichwort, mein Urologe und Darmspiegelung, Gastroenterologe ist quasi gesetzt, sollte bei jedem tatsächlich fest im Kalender stehen, ob 15-jährig oder eben Urologe einmal im Jahr. Testosteron ist tatsächlich relativ stiefmütterlich.
Redet man viel zu wenig
drüber. Sollte man also den Hormonstoff Status, wie man da sagt.
Man kann das ganz einfach, also man kann das online, kann man schon so einfache Fragen beantworten, um bei sich rauszufinden, wäre das für mich ein Thema. Aber dann, mache ich auch bei jedem Bluttest, wenn ich das mache, bei meinem jährlichen Check-up, lasse ich immer Testosteron auch mit checken, weil es wäre ja idiotisch, nur weil irgendjemand sagt, hast du irgendwie irgendein Erektionsproblem, darum geht es gar nicht, sondern es geht um diese ganzen anderen Krankheiten, die auf einen zukommen, wenn das Testosteron runtergeht, und das geht nun mal im Alter runter. Und da kann man dann hinterher simpel was dagegen tun. Und ich finde, genauso wie zur Darmspiegelung zu gehen, was ist der Punkt? Ich finde, zum Zahnarzt viel unangenehmer, tut viel mehr weh.
Darmspiegelung ist ein super schönes Schläfchen.
Eines der schönsten ist ja Schläfchen herrlich. Überhaupt. Ich habe mich aber selber auch jahrelang gedrückt und habe gedacht, nee, also da jetzt so ein Schlauch hinten rein, das möchte ich alles nicht. So, und dann geht man da hin und denkt, deswegen habe ich jetzt so einen Aufstand gemacht. Und wenn ich weiß, ich gehe, lass mein Testosteron checken, weiß, es ist okay, und jetzt habe ich meinetwegen Stimmungsschwankungen, was ist ja so häufig, ich meine, heutzutage in dieser Welt, wie vielen Leuten geht es eigentlich psychisch überhaupt nicht so gut, wie es gehen könnte. Mhm. Oder man merkt, man ist einfach körperlich nicht mehr so fit, man hat keinen Muskelaufbau mehr. Ist doch bekloppt, das nicht testen zu lassen, weil du kannst so schnell deine Probleme unter Umständen in den Griff kriegen. Das
sind natürlich so Symptome, die können natürlich auf alles Mögliche zurückzuführen sein. Müdigkeit, du schläfst halt nicht mehr so gut, Bierbauch, zu viel Bier getrunken, Stimmungsschwankungen, kann auch.
Aber das ist ja ein Geben und Nehmen, also das ist ja ein Zusammenhang zwischen Bierbauch und Testosteron zum Beispiel. Das, wenn ich nämlich einen habe, dann führt es auch dazu, dass mein Testosteron nicht mehr so gut ist. Ah. Das heißt, ich sollte zusehen, dass ich Bauchfett reduziere. Das ist eine Katze, die beißt sich in den Schwanz.
Also testen lassen, und wenn jetzt rauskäme, ich nutze dich jetzt einfach als medizinische Quelle, weil ich weiß ja, du hast das auch wirklich erforscht oder halt recherchiert, dann kann man das substituieren, dann kann man
Testosteron jetzt, kann zum man Beispiel, natürlich, also ich habe es nicht erforscht, ich bin ja auch nur ein einfacher Mensch und kein Wissenschaftler,
aber du hast recherchiert.
Aber ich weiß es, du kannst bei Testosteron zum Beispiel, da gibt es ein Gel, das schmiert man sich auf den Bauch, oder es gibt Spritzen, und innerhalb kürzester Zeit sind die ganzen Probleme, die man hat, relativiert oder weg. Also einfacher geht es ja gar nicht. Und das ist natürlich was, das muss man mit seinem Arzt besprechen. Ja. Genauso wie wenn ich eine Darmspiegelung mache. Ich erkenne was, kann ich ja während der Darmspiegelung unter Umständen schon so kleine Zysten und so weiter, nehme ich ja alles einfach aus.
Warum sind wir Männer so Vorsorgemuffel? Ich meine, es wird besser, glaube ich. Ich kenne jetzt viele, die da schon eingestiegen sind. Aber trotzdem scheint es noch ein Thema zu sein, dass man sich, ist es Scham, dass man sagt, so unten rum.
Ja, ich glaube, es ist noch ein tabuisiertes Thema, und es wird immer so, ja gut, der Mann, der hat dann halt so seine Midlife-Crisis und braucht ein Motorrad, und dann ist alles wieder gut. Das ist halt totaler Quatsch. Ja. Und das fand ich neulich in einer Lesung halt so interessant, als ich mir zurück zu ihr das gelesen habe, dass ein Mann eben sagte, ja, wir haben es nicht gelernt, darüber zu reden. Und wenn man mal guckt, wie unterschiedlich schon die Generation unserer Väter jetzt war, wie die groß geworden sind, im Verhältnis zu, also wie deren Väter sie behandelt haben, wie unsere Väter jetzt uns behandelt haben, wie wir jetzt unsere Kinder behandeln, sind ja Riesensprünge. Ja. Und so, glaube ich, ist auch das darüber reden, was ist das körperliche und auch das seelische, psychische Empfinden bei Männern, dass der Frauen steht seit Jahren im Fokus, im Moment nochmal wieder höher, wird extrem drüber geredet. Ja. Jede Frau und die Wechseljahre und alle haben wahnsinnig Mitgefühl und alles.
Ja. Zu Recht.
Alles zu Recht. Ich wünsche jedem das Gleiche.
Deswegen habe ich dich gefragt, wo sind wir? Wo sind unsere Wechseljahre?
Und der Mann, gerade der ältere weiße Mann, ist ja nun viel ins Hintertreffen geraten. Auch zu Recht, an manchen Stellen sind sicherlich Sachen, wo man sagt, da sind Sachen früher schiefgelaufen. Aber jetzt so zu tun, als ob die einfach so mitlaufen und nur noch ein Überschuss-Restprodukt sind, was hier gerade noch in der Gesellschaft rumwimmelt, ist natürlich totaler Quatsch. Sondern die Probleme, die ein Mann in der Mitte seines Lebens aufgrund hormoneller Veränderungen hat, sind zwar nicht die gleichen, aber ähnlich und vergleichbar mit denen einer Frau.
Ja.
Und das wird einfach nicht besprochen. Und ich glaube, wenn wir lernen, dass man so Tabuthemen einfach enttabuisieren kann, weil was ist natürlicher als das, was mit uns allen passiert?
Ja.
Wie wenn jemand sagt, ich traue mich noch nicht so mit der Brille, das ist ja ein bisschen putzig. Entweder ich will lesen oder eben nicht, dann muss ich nicht, also es ist doch lächerlich, es kommt auf jeden zu, da kann keiner was für, dass die Flüssigkeitsproduktion in den Augen nachlässt, also dass deswegen einfach die Linse nicht mehr elastisch ist. Das ist nicht irgendeine Schwäche, die du hast, sondern es ist einfach dein Körper, der verfällt.
War die Lesebrille für dich ein Einschnitt?
Ja, natürlich. Ich war auch beim Augenarzt und der hat gesagt, ja, mit 40, da kommt das bei jedem. Und das hat mich so geärgert damals, dass er sagte, das
dem zeigen's.
Da habe ich gesagt, so mein Freund. Und dann habe ich 5 Jahre noch bis 45 keine Brille aufgesetzt.
Ja.
Und mit 45 habe ich gemerkt, es funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist einfach das ganz Normale, wenn dein Auge vorher normal war, wird es halt alterssichtig. Das heißt, ich kriege eine gewisse Form der Weitsichtigkeit und kann in der Nähe nicht mehr sehen, weil die Linse sich nicht mehr formen lässt. Mhm. So, und das kann ich mit einer Brille wunderbar ausgleichen. Und wenn sich da einer für schämt, dann hat er irgendwas nicht verstanden.
Ja. Du hast mal gesagt, du hast deine Frau nicht mehr scharf bekommen.
Genau.
Ja. Naja,
die
schöner
ist mal scharf.
Schöner Satz in dem Zusammenhang. Ja.
Nein, so, wenn jemand ins Zimmer kommt, du sitzt so da und liest und guckst so hoch und es kommt jemand rein. Das war das erste Mal, dass ich das gemerkt habe. Kam meine Frau rein, habe ich gedacht, Moment mal, wieso ist denn die so unscharf? Aber jetzt nur optisch, liebe Zuhörer.
Ja, nee, aber es ist auch für viele so ein Ding, ne? Also so die wird dann so irgendwo versteckt, die Lesebrille.
Ja. Und
dann findet man sich natürlich auch fünfmalig überall liegen welche.
Ja. Ja, aber das ist das Normale. Und ich finde, wenn wir lernen, also das ist so absurd, dass man darüber redet, dass man das lernen soll. Mhm. Das Leben hat nun mal verschiedene Stadien, in denen wir uns entwickeln.
Ja.
Und da gehört das einfach dazu. Und es ist doch toll, dass wir so viele Hilfen haben und Möglichkeiten, Sachen zu kompensieren. Mhm. Und wenn wir die nicht annehmen, dann ist man ja selbst schuld.
Du klingst jetzt unglaublich abgeklärt, was das Thema, wir haben es vorher Verfall genannt, ist natürlich die natürliche Entwicklung, was die angeht. Du bist jetzt 59, das heißt, Nächstes Jahr kommt jetzt ganz schnell.
Ja.
Wirst du 60?
Ja.
War auch so abgeklärt?
Nein, überhaupt nicht. Ich rede auch nur so. Ich finde das selber ganz merkwürdig. Ich finde diese Zahl 60 finde ich wirklich putzig. Wobei ich fand auch 40 komisch.
Mhm.
Also das, ich weiß es auch nicht warum. Und gerade jemand wie ich, der sich nun seit so vielen Jahren damit beschäftigt und das so spannend findet. Aber man zieht sich dann das manchmal nicht selber an und sagt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt selber auch sagen soll, ich bin dann 60. Nächstes Jahr. Und das ist ja auch ein Thema hier in Zurück zu ihr, in dem Buch, wo Jan beschreibt, was er für eine Grußkarte kriegt oder eine Geburtstagsbeglückwunschkarte. Und das finde ich ist einfach das Schreckliche. Ja, tatsächlich, es gibt ja diese Karten, die sind dann eben mit lila eine 50, so einen schwarzen Schatten so um und dann so Silberglitzer drum. Und du denkst, Alter, wie schrecklich sieht das aus.
War nur für die ganz alten Leute.
Das immer, war wirklich.
Und
das
jetzt
war,
kriegst du sie dann.
Neben der Beileidskarte stehen die Dinger. Und das soll jetzt meine Geburtstagskarte sein. Das finde ich schon ziemlich ein Horror.
Mhm. Also beschäftigt dich dann schon?
Es beschäftigt mich. Die Zahl, dass ich die dann da hinschreiben muss. Ne? Oder das andere, die dann hinter deinen Namen schreiben. Das finde ich ist schon komisch, aber je länger man drüber redet, ich meine, wir können ja wahnsinnig dankbar sein, dass wir hier fit und munter sitzen, noch Herr unserer Sinne, noch geradeaus gehen können, ohne uns festzuhalten. Das ist doch einfach alles toll. Und dann sollte man sich eigentlich auch, das muss ich auch mal machen, ich muss mich mehr darüber freuen und sagen, wie geil ist das denn? Ja. Ich werde jetzt 60 und bin so fit.
Auf jeden Fall möchte ich dazu ermutigen, jetzt hast du vorher mal in so einem Nebensatz gesagt, irgendwie so, ja, früher hieß Midlife Crisis bei Männern Motorrad kaufen oder
und
Sportwagen. Oder alles wieder gut. Hattest du wenigstens mal so Anflüge, dass du ein bisschen albern geworden bist, die Eltern?
Ne? Also
so Altersalbernheit.
Alle Motorräder sind schon wieder verkauft. Ja. Das hatte ich tatsächlich, ich hatte alles. Aber also vielleicht war das auch so ein Altersanflug. Ich liebe halt Motorengeräusche.
Ja.
Ich liebe das, wenn das so bobbert.
Mhm.
Und deswegen hatte ich auch verschiedene Motorräder. Ich war dann irgendwann einfach so pfiffig. Ich bin ja mit Horst Lichter zum Beispiel, habe ich so eine Tour gemacht, sind wir nach Südtirol gefahren und so. Schön. Und da bin ich lange nicht Motorrad gefahren vorher. Und meine Frau war so cool und hat gesagt, natürlich machst du das. Ich dachte, ey, welche Frau sagt, wenn du 4 Kinder hast, natürlich setze ich mal schön hin, fahr mal erst mal 1000 Kilometer von da, wo ihr überhaupt startet.
Mhm.
Und dann habe ich aber mir wieder ein Motorrad geholt, habe mich draufgesetzt und habe Fahrstunden genommen nochmal.
Ja, ist glaube ich wichtig.
Bin gefahren, aber ich muss einfach eingestehen, ich habe halt sehr spät einen Führerschein gemacht, weil durch die Tatsache, dass ich Rettungssanitäter war, habe ich so viele Unfälle gesehen, wo Leute ihr Leben dann praktisch ab 18 in irgendwelchen Krankenhäusern verbringen, weil sie gelähmt sind, dass ich dachte, ich mache nie den Führerschein. Mhm. Aber ich musste immer für Filme fahren. Und irgendwann habe ich ihn dann doch gemacht und mir natürlich sofort eine Maschine gekauft. Mhm. Und ich muss mir eingestehen, ich hatte in Linkskurven auf der Landstraße immer Schiss, weil ich immer zu sehr in die Mittellinie gefahren bin. Mhm. Und dann denke ich, ich hänge doch eigentlich mit dem Kopf mindestens auf der Mittellinie. Und wenn jetzt ein Bus kommt, oh, oder dann, so. Ja, und ja. Da habe ich gesagt, wenn ich in Linkskurven Angst habe, dann bin ich doch der falsche Motorradfahrer. Ja. Und dann habe ich es auch wieder verkauft.
Okay, also das hast du schon hinter dir.
Das habe ich schon hinter mir.
Gäbe es noch was, wo du sagen würdest, komm, na, da möchte ich nochmal albern sein?
Was heißt auch albern? Ich hab alles gemacht. Ich hatte wirklich viele, viele Sachen. Ich habe viel gemacht und ich wüsste jetzt nichts, wo ich denke, das habe ich noch nicht und das muss ich machen. Also ich möchte nicht Fallschirm springen, wollte ich nie.
Ja, das wäre zum Beispiel sowas, ja. Okay. Und dann muss ich dich wahrscheinlich auch nicht nach guten Vorsätzen fragen. A, fürs neue Jahr, B, dann auch für das neue Lebensjahrzehnt.
Doch. Ja, doch, du kannst fragen. Ja. Ich sage dir, ich möchte einfach weniger machen nächstes Jahr. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich habe dieses Jahr durch die Serie bei aller Liebe, das war so ein Druck, jede Woche eine Folge schreiben zu müssen, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und wir wollen ja auch nächstes Jahr eine zweite Staffel machen. Aber ich werde jetzt als nächstes erstmal einen Thriller schreiben und ich habe mir einfach vorgenommen, ich schreibe jetzt wirklich nur das Buch und dann gucke ich, was ich als nächstes mache. Ich entwickle parallel noch eine Serie, entwickle gerade im Moment ein anderes Talkshow-Format. Mhm. Also ich habe immer irgendwelche neuen Baustellen und ich merke, dass es vielleicht auch ein Zugeständnis an das Alter, dass es mir nicht gut tut, so viele offene Baustellen immer zu haben, sondern dass ich möchte einfach auch mal wo sitzen und in Ruhe ein Buch lesen. Und das habe ich nie.
Kann es auch sein, dass dir das ein bisschen schwerfällt?
Es fällt mir auch ein bisschen schwer, aber ich möchte einfach auch in so einen Zustand kommen, dass es mir nicht schwerfällt, sondern dass ich wirklich ein Buch einfach lese, weil ich es schön finde und mich nicht zwinge, mal ruhig zu sein, sondern einfach sag, komm Kai, du sitzt jetzt einfach hier und genießt die Sonne und liest so ein Buch, das möchte ich mal machen.
Das wünsche ich dir. Kai, vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
Danke, Jörg. Das war sehr nett, dass ich hier sein durfte.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.